Tirol. Besser informiert. Die ORF Weltnachrichten. Es ist 19 Uhr.
Rekordstau in Salzburg. Fußball. Frankreich erobert Platz 3 in der Nations League. Die Nachrichten mit Paul Kanker. Heute hat es den bisher größten Verkehrskollaps in Salzburg gegeben. Die Autos haben auf einer Länge von 46 Kilometer gestaut, ausgelöst durch das verlängerte Pfingstwochenende und die Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn. Die Autokolonne hat stundenlang von Golling in Salzburg bis fast zum Chiemsee in Bayern zurückgereicht. Aus Salzburg, Andreas Mayer.
Im Lauf des Vormittags wächst der Stau heute kontinuierlich an und erreicht zum Mittag seinen Höhepunkt. Mit 46 Kilometern von Neukirchen in Bayern auf der deutschen Autobahn A8 bis zur Tunnelbaustelle bei Golling auf der Tauernautobahn. Ein Stauchaos in diesem Ausmaß hat es in Salzburg noch nie gegeben, schildert ÖMTC-Verkehrsberater Gerd Hollitscher.
Die Leute dran durch, die sind unlocker, die stehen stundenlang im Stau. Das hat es eigentlich noch nie gegeben, weil dadurch der Tunnel ja einspurig ist und so viel Verkehr kommt, das nimmt die Autobahn
nicht mehr
auf.
Nicht nur auf der Autobahn, auch auf der Ausweichroute der B159 kommt der Verkehr bereits in der Früh zum Erliegen. Am Nachmittag wird der Rückstau dann weniger. Auf der Tauernautobahn wirkt sich das aber nach wie vor nicht aus. Für die kommenden Stunden erwartet der Stauberater eine weitere Staunacht. Morgen soll sich die Verkehrssituation laut Experten dann langsam entspannen.
Die gestrige Fahrt eines Irakers in einer Menschengruppe in Passau ist Absicht gewesen. Die bayerische Polizei teilt mit, die Tat sei offenbar durch einen Sorgerechtsstreit ausgelöst worden. Durch die Fahrt sind 5 Menschen verletzt worden, darunter die Frau und die 5-jährige Tochter des Mannes. Auch alle Opfer stammen aus dem Irak. Der Fahrer ist in Haft. Die umstrittene Hilfsorganisation GCHF, Gaza Humanitarian Foundation, hat offenbar erstmals Lebensmittel direkt an Palästinenser verteilt. Nach israelischen Medienberichten sind mit 20 LKW Hilfsgüter verteilt worden, um die Verteilzentren zu entlasten. Zuvor sollen nach palästinensischen Angaben 5 Menschen nahe einem Verteilzentrum von israelischen Soldaten erschossen worden sein. Die israelische Armee spricht von Warnschüssen, bei denen es Verletzte gegeben habe. Am Freitag hatte die GHF ihre Verteilzentren in Gaza vorerst geschlossen. Diese seien überlastet, außerdem gäbe es Drohungen der Hamas. In der Fußball Nations League erobert Frankreich Platz 3. Die Franzosen schlagen in Stuttgart Deutschland 2:0. Bernhard Kastler berichtet.
Ja, Superstar Kylian Mbappé bringt in Stuttgart die Franzosen in Führung. Der Stürmer von Real Madrid trifft kurz vor der Halbzeit mit einem Schuss im Strafraum. Goli Ter Stegen kann den Ball nur noch an die Innenstangen lenken. Den Gastgeber wird vom VAR ein Elfmeter und ein Tor aberkannt. Im Finish trifft dann Michael Olise nach einem schweren Abwehrfehler zum 2:0 Endstand. Das Finale steigt dann ab 21 Uhr in München zwischen Spanien mit Jungstar Lamine Yamal und Portugal mit Altmeister Cristiano Ronaldo live zu sehen in ORF 1.
Das waren die Nachrichten mit Paul Kanker. Und nun zum Wetter.
Überwiegend sonnig wird es morgen am Pfingstmontag sein. In Teilen Kärntens, der Steiermark und des Burgenlands allerdings wird sich die Sonne eher langsam durchsetzen. Nach einer bewölkten und unbeständigen, eine Zeit lang auch noch gewitterigen Nacht. Im Laufe des Tages kommen in allen Landesteilen zur Sonne auch Quellwolken. Die höchsten Temperaturen reichen von 17 bis 23, im Inntal bis 25 Grad. Vor allem in Niederösterreich wird anfangs lebhafter bis starker Wind aus West bis Nordwest. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
Radio Tirol. Über Gott und die Welt. Spirituelle Impulse mit Peter Jungmann.
Vielleicht braucht es Seelsorge im Chatroom oder vielleicht brauchen Sie jemanden, der auf YouTube Videos macht zu religiösen Themen. Für uns Erwachsene mag das vielleicht etwas schrill erscheinen, aber für Jugendliche ist das Alltag. Und ich glaube, solange Kirche da nicht präsent ist oder nur wenig präsent ist, hat sie einfach ihre Chancen verspielt.
Meint der Theologe Stefan Sieg. Der 41-jährige Schweizer lebt und arbeitet als Journalist und Autor in St. Gallen. Sieg schreibt vor allem für junge Menschen. Ihnen versucht er Hilfe und Begleitung aus dem Glauben anzubieten, in einer einfachen, verständlichen Sprache, in einer offenen, einladenden Art. Und die Botschaft kommt an, wie die Verkaufszahlen seiner Bücher beweisen. Wir reden mit dem Erfolgsautor über seinen eigenen persönlichen Zugang zum Glauben. Wir fragen, wie er es schafft, Jugendliche für religiöse Fragen zu interessieren, warum ihm das Pfingstfest so wichtig ist und man auch morgen noch glauben wird. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Reihe über Gott und die Welt begrüßt Sie Peter Jungmann. Wir reden heute mit dem Theologen Stefan Sieg. Der 41-Jährige hat sich als Autor und Schriftsteller im deutschsprachigen Raum bereits einen Namen gemacht. Seine spirituellen Bücher treffen den Nerv junger Menschen. Vielleicht auch deshalb, weil Sieg in seinem Elternhaus einen offenen, unkomplizierten Umgang mit dem Glauben gelernt hat. Aufgewachsen ist er in unmittelbarer Nähe zum Bodensee.
Also ich bin eigentlich an der Grenze aufgewachsen, an der Grenze zu Vorarlberg in Rheineck. Es liegt wirklich ein paar Meter vom Rhein entfernt und da ist man gerade in Geisa drüben und am Bodensee. Meine Großeltern, die leben in Bregenz und meine Mutter kommt aus Bregenz. Das heißt, ich war eigentlich früher als Kind schon sehr oft in Österreich, auch wenn es nur Vorarlberg ist. Also ich habe da eigentlich immer schon beide Seiten vom Rhein in mir gehabt und auch beide Kulturen oder Sprachen kennengelernt. Und da bin ich aufgewachsen. Mittlerweile lebe ich in St. Gallen, ist einfach etwas zentraler und ich lebe gerne in einer Stadt. Da habe ich mehr Inspiration, ich kann mehr Menschen beobachten, ich habe mehr Kultur. Aber Rheintal, Vorarlberg ist immer noch ein Teil von mir auf jeden Fall.
Wie sind Sie denn dort aufgewachsen? Wie gut behütet?
Ja, Rheineck ist eine Gemeinde mit knapp 4000 Einwohnern, also noch relativ überschaubar. Als ich klein war, da hat die Pfarrei noch eine wichtigere, zentralere Rolle gespielt, als das heute der Fall ist. Aber es war damals schon so, dass es etwas Besonderes war, wenn man sich als Kind oder als Jugendlicher für Kirche interessiert hat. Also ich kann mich noch genau erinnern, als man nach der Erstkommunion gefragt wurde, ob man Ministrant werden möchte, da war ich einer der wenigen. Und man musste sich sofort begründen, also warum gehst du freiwillig in den Gottesdienst? Warum engagierst du dich freiwillig in der Kirche und stehst am Sonntagmorgen so früh auf und setzt dich da rein? Das war für mich eigentlich da schon quasi Normalfall. Also ich mache etwas, das nicht mehrheitsfähig ist. Also ich muss mich begründen, ich muss mich erklären und ich schwimme damit eigentlich auch schon gegen den Strom, auch wenn ich eigentlich etwas aus meinen Augen etwas ganz Normales mache.
Dieses Begründen, dieses Erklären ist vermutlich bis heute so geblieben.
Es ist bis heute so. Also auch wenn ich jetzt schon länger als Theologe unterwegs bin und für mich das nicht mehr so neu ist, kommt es doch immer noch vor, dass man schräge Blicke erntet und sich begründen muss. Ja, also warum engagierst du dich heute noch in der katholischen Kirche? Und was, du bist katholisch und wie kannst du nur? Also es sind manchmal auch größere oder schärfere Vorwürfe. Ich habe damit gelernt, umzugehen. Ich finde das manchmal auch ganz spannend und witzig, weil ich mich selber oft mit Vorurteilen beschäftige und merke, wie sehr unsere Gesellschaft von Vorurteilen geprägt ist und wie viel es braucht, sich diese Vorurteile bewusst zu machen und davon zu lösen. Und ich finde es eigentlich als Chance, wenn ich quasi beim Menschen heute das Bild von der katholischen Kirche allein mit meiner Existenz etwas korrigieren kann.
Sind Sie eigentlich religiös erzogen worden? Haben die Eltern in irgendeiner Form in religiösen Fragen Druck ausgeübt oder war das zu Hause eher locker, leger?
Ich bin religiös aufgewachsen. Also meinen Eltern war es wichtig, dass ich einen Zugang zur Kirche finde und dass ich eben zur Erstkommunion gehe, dass ich Ministrant werde, dass ich in der Kinder- und Jugendarbeit mitmache. Aber sie haben mich nie gezwungen. Also meine Eltern waren und sind sehr selten in der Kirche anzutreffen. Sie haben, glaube ich, durch mich wieder einen neuen Zugang zur Kirche gefunden. Aber es war nie so, dass sie mich gezwungen hätten, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Und es war auch nicht so, dass sie gegangen sind und sie mich mitgenommen hätten. Also ich war dann oft der Einzige, der am Sonntag aufgestanden ist und in die Kirche gegangen ist. Bei meinem Bruder war es dann gleich. Also er hat natürlich durch mich auch Zugang zum Ministrieren gefunden und wurde dann mein Nachfolger. Also ich war lange Oberministrant und er hat das dann von mir übernommen und ist mittlerweile in der Ausbildung zum Religionspädagogen. Und alle fragen sich immer, was haben meine Eltern richtig gemacht? Und wir schmunzeln zu Hause heute noch manchmal. Weil ich glaube, das einzige Richtige, das meine Eltern gemacht haben, dass sie mich nicht gezwungen haben, dass sie nie Druck ausgeübt haben, sie haben mich selber entscheiden lassen. Und das ist für meine Arbeit heute eine wichtige Grundlage. Ich respektiere die Entscheidungsfreiheit der jungen Menschen Und ich würde es wirklich absolut schlimm finden, wenn ich da mit Druck komme oder wenn ich schon genau wissen würde, was ich mit ihnen machen möchte und was ich mit ihnen erreichen möchte. Also ich versuche, mein Gegenüber zu respektieren. Das war für mich eine prägende Erfahrung in der Kirche. Also ich hatte immer mit Religionslehrern und mit Jugendarbeitern zu tun, die keinen Druck ausgeübt haben. Und ich glaube, wenn Kirche heute glaubwürdig auftreten will, dann muss sie das auch konsequent umsetzen.
Sie haben sich dann völlig frei entschieden für ein ganz bestimmtes Studium, für das Studium der katholischen Theologie. Warum?
Das frage ich mich heute manchmal noch. Also so im Nachhinein muss ich wirklich sagen, das war vielleicht doch eine Fügung oder eine Führung, die mich dahin gebracht hat. Es hat mich zum einen einfach mal interessiert. Also ich habe ministriert, ich habe im Pfarrgemeinderat mitgewirkt, ich war als Lektor und als Kommunionhelfer im Einsatz und ich wollte mehr erfahren über die Bibel, über die Geschichte der Kirche, über Ethik, über Philosophie. Und ich habe mir dann verschiedene Studienfächer angeschaut, Psychologie, Germanistik, und bin dann irgendwie bei der Theologie gelandet und habe gemerkt, es gibt kein Studium, das so vielfältig ist, das so breit aufgestellt ist wie Theologie. Da habe ich dann auch mal angefangen. Ich habe gesagt, das ist ein Experiment, ich studiere jetzt mal ein Semester, zwei Semester und wenn es nicht passt, kann ich immer noch was anderes machen. Aber die Frage hat sich eigentlich gar nie mehr gestellt. Was bei mir natürlich zweitrangig war bei dieser Überlegung, war, was machst du nachher damit? Also ich habe gewusst, ich werde nie Pfarrer und so klassische Pfarrarbeit konnte ich mir auch weniger vorstellen. Ich habe zwar gemerkt, ich arbeite gerne mit Jugendlichen. Ich habe auch schon früh dann angefangen, Religionsunterricht zu erteilen. Das war zum Glück schon während des Studiums möglich. Und ich habe gemerkt, es macht mir Spaß, also jungen Menschen Zugang zum Glauben, zu den wichtigen Fragen des Lebens zu eröffnen. Und da habe ich gemerkt, das könnte für mich so ein berufliches Stammbein sein. Aber ich habe doch auf der anderen Seite gemerkt, Schreiben ist mir sehr wichtig, ist meine Leidenschaft, Texte zu verfassen, mit Sprache zu spielen. Und ich habe gemerkt, wahrscheinlich wird es dann so die kirchliche Medienarbeit werden, wo es mich hinzieht. Und zum Glück hatte ich dann das irgendwie dann wie von allein geklärt. Also ich habe dann mein erstes Buch veröffentlicht, das Jugendgebetbuch Treibstoff. Das wurde ein großer Erfolg und daraus hat sich dann weiteres entwickelt. So konnte ich mir dann Schritt für Schritt meine Tätigkeit im kirchlichen Bereich, aber eben nicht als klassischer Pastoralassistent oder Religionslehrer, sondern als Schreibender in Verbindung mit Jugendarbeit aufbauen. Und da bin ich sehr glücklich.
Ich kann in 3 Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen. In 2 Sekunden Frieden stiften, Liebe machen und Feind vergiften. In 1 Sekunde Schlösser bauen, 2 Tage einziehen und alles kaputt hauen. Alles Geld der Welt verbrennen und heute Zukunft kennen. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Ich wär gern länger dort geblieben, doch die Gedanken kommen und fliegen. Alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Wir sind für 2 Sekunden Ewigkeit unsichtbar. Ich stopp die Zeit, kann in Sekunden fliegen lernen, weiß wie's sein kann, nie zu sterben. Die Welt durch deine Augen sehen, Augen zu und durch Wände gehen. Das ist alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles. Fliegen. Alles nur in meinem das ist alles.
Die wahren Abenteuer sind im Kopf, sagt man, und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Stefan Sick hat viele Ideen, Gedanken und Bilder im Kopf. Die bringt er zu Papier, um andere aufmerksam und hellhörig zu machen, auch für die biblische Botschaft, die Botschaft Jesu. Die Freude am Schreiben hat er schon früh entdeckt, wie er begeistert erzählt.
In meiner Familie gibt's niemanden, der schon geschrieben hat oder der Journalist oder Autor war. Da bin ich der Erste. Ich habe als Kind sehr viel und sehr gerne gelesen. Und da war, glaube ich, meine Oma sehr prägend. Also sie hat mir immer Bücher geschenkt und mir Zugang zu Bücherwelt, zu Theaterwelt eröffnet. Ich habe so viel gelesen, dass ich irgendwann so viele Ideen im Kopf hatte. Ich musste mit diesen Ideen irgendwas anfangen. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich kann ja selber mit diesen Ideen wieder etwas anfangen und kann diese Ideen aufschreiben. Und so bin ich dann schon als Schüler, also in der Volksschule, zum Schreiben gekommen, habe meine ersten Gedichte, meine ersten Kurzgeschichten geschrieben. Das war dann mehr so Hobby oder private Beschäftigung. Und irgendwann habe ich dann im Theologiestudium gemerkt, Schreiben und Religion, Schreiben und Theologie, das lässt sich ja optimal verbinden. Und darum bin ich dann auf diese religiöse Schiene gekommen.
Was inspiriert Sie? Woher nehmen Sie sozusagen die Ideen und Ihre Anregungen für die Bücher?
Meine Ideen bekomme ich im Alltag. Also ich bin ein Mensch, der eigentlich ständig andere beobachtet. Also sei es in den Medien, also ich beobachte, was im Fernsehen, was online passiert, was in gedruckten Medien passiert, aber natürlich auch, was im Bus, im Zug oder auf dem Schulhof passiert. Da beobachte ich und nehme wahr, was sind die Themen, die Menschen gerade beschäftigen oder Herausforderungen, die unsere Gesellschaft gerade betreffen. Und ich bin auch oft bei Jugendlichen direkt, also ich mache viel Workshops an Schulen, im Verein und arbeite da mit Jugendlichen einen halben Tag oder einen ganzen Tag und erfahre da dann auch oft sehr direkt und also mit O-Ton, was gerade los ist und vor allem, wie Jugendliche das formulieren. Manchmal entsteht da gleich eine Idee für ein größeres Projekt. Manchmal notiere ich das in meinem Notizbuch und da wird lange nichts daraus, vielleicht gar nichts daraus. Aber ich sammle eigentlich ständig. Und manchmal merke ich dann plötzlich, ja, das Thema, das beschäftigt mich jetzt intensiver oder das höre ich öfter. So entwickelt sich dann manchmal über mehrere Monate plötzlich eine neue Buchidee daraus.
So aus Ihrer direkten, unmittelbaren Erfahrung. Was brennt den jungen Menschen, was brennt den Jugendlichen heute unter den Nägeln?
Ich glaube, das ist nichts Neues. Also es sind eigentlich immer die mehr oder weniger die gleichen Fragen, die jungen Menschen unter den Nägeln brennen. Sie werden einfach anders gestellt. Also ich glaube, heute ist schon die Frage, was ist im Leben wichtig? Also was zählt, was trägt, die beschäftigt Jugendliche. Dann auch die Frage, was soll ich aus meinem Leben machen? Also ich habe so viele Möglichkeiten, privat, beruflich. Ich könnte auswandern. Ich kann bestimmen, wo ich lebe, wie ich lebe, mit wem ich lebe. Da ist schon die Frage da, und was ist jetzt die beste Möglichkeit davon? Und wie finde ich heraus, was für mich am besten ist? Und da gibt es, glaube ich, für Jugendliche viel zu wenig Vorbilder, weil Kirche als Vorbild gibt es nicht mehr. Eltern als Vorbild sind in dieser Zeit, in diesem Alter auch nicht gerade angesagt. Das sind sie auf der Suche. Und sie suchen es natürlich bei Gleichaltrigen, bei ihren Freundinnen und Freunden, aber auch bei Leuten, die sie in den Medien wahrnehmen. Ja, da erlebe ich oft auch eine Unsicherheit. Also wie weiß ich dann, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder ob ich dann doch nach einigen Wochen, Monaten oder Jahren feststellen muss, dass ich vielleicht die falsche Abzweigung genommen habe. Da möchte ich Jugendlichen Mut machen, dass sie nicht zaudern, sondern wirklich aktiv werden, mutig sind, etwas unternehmen, ausprobieren, experimentieren, selbst wenn es mal in die Hose geht oder wenn man merkt, man ist in eine Sackgasse geraten, dass das eine Erfahrung ist, die prägt, eine Erfahrung, die einem weiterbringt, dass man auch wirklich den Mut hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Also ich erlebe oft, dass Jugendliche sich eben orientieren am Mainstream, und das ist auch nicht neu, das war vor 20, vor 30 Jahren schon so, dass es sehr schwierig ist, sich von diesem Mainstream abzugrenzen und sein Leben so zu leben, wie man es wirklich für richtig hält und wie es für einen stimmt. Und da versuche ich mit dem, was ich mache, mit den Themen und Werten, für die ich mich einsetze, versuche ich da als Beispiel voranzugehen.
Heißt, junge Menschen stellen sehr wohl Fragen.
Sie stellen Fragen, ja. Aber sie sind allergisch darauf, wenn dann gleich die vorgefertigten Antworten kommen. Und darum mache ich das in meinen Büchern auch nicht. Also wenn man meine Bücher liest, dann findet man da nicht sofort gleich Antworten oder lange Erklärungen. Ich stelle genauso viele Fragen wie Jugendliche. Natürlich habe ich inzwischen schon einige Antworten oder Antwortvorschläge gefunden, die versuche ich Jugendlichen auch näher zu bringen. Aber ich versuche mir die Offenheit zu bewahren, weil wenn wir Erwachsene ehrlich sind, haben wir auf viele Fragen immer noch keine Antworten gefunden. Und oft belügen wir uns oder machen uns etwas vor mit Scheinantworten, damit wir die nicht mehr mit der Frage konfrontiert sind. Da erlebe ich Jugendliche gerade immer als wichtige Impulsgeber, dass sie mich auf Themen aufmerksam machen, auf gesellschaftliche Ereignisse aufmerksam machen, die ich dann irgendwie schon längstens ausgeblendet habe und mich dann wieder neu der Frage stellen muss, wie verhalte ich mich dem gegenüber oder wie gehe ich damit um?
Warum sind wir hier? Sind wir hier, um Egoist zu sein, bis der Neid eskaliert? Nein, dafür sind wir nicht hier. Ich frag mich, ist es wahr? Sind wir hier, um uns abzuknallen, um uns mit Blut zu beschmieren? Nein, dafür sind wir nicht hier. In Zeiten wie diesen, denn aus Zeiten wie diesen gibt es keinen Notausgang. Wir haben nichts schon bewiesen, dass wir die Kraft haben, Mauern zu Fall zu bringen. Lasst es uns beschließen, in Zeiten wie diesen. Sind wir hier, um Nazi zu sein, um nicht aus Fehlern zu lernen? Nein, dafür sind wir nicht hier. Es ist mir nicht klar. Sind wir hier, um zu zerstören, dich, mich und den Rest der Welt? Nein, dafür sind wir nicht hier. In Zeiten wie diesen.
weißes Gold. Sind Kamikaze-Flieger, sind wir dafür hier? Nein, dafür sind wir nicht hier. Nein, dafür sind wir nicht hier. Nein, dafür sind wir nicht hier. Wir sind hier, um Mensch zu sein. Denn in Zeiten wie diesen ist es Zeit, neu anzufangen. Denn aus Zeiten wie diesen gibt es keinen Notausgang. In Zeiten wie diesen halten wir alles fest. In Zeiten wie diesen stirbt die Hoffnung zuletzt. Also in Zeiten wie diesen fängt alles bei mir an.
Der Schweizer Journalist und Theologe Stefan Sieg schreibt in seinen Büchern an gegen Mutlosigkeit und Resignation, gegen den Zeitgeist und gegen Beliebigkeit. Inspirieren lässt er sich dabei vor allem von Begegnungen, Gesprächen und Erfahrungen mit jungen Menschen. In seinem Bestseller, einem modernen Gebetbuch mit dem Titel Treibstoff, antwortet er auf Fragen und Anliegen, die Jugendlichen besonders unter den Nägeln brennen.
Ich habe in diesem ersten Buch Treibstoff wirklich versucht, alle wichtigen oder gerade aktuellen Fragen aufzugreifen, alle möglichen Emotionen und Situationen aus dem Alltag von Jugendlichen abzudecken und Impulse zu geben, um über sich, über ihr Leben und natürlich auch über Gott nachzudenken und sich selber und Gott dabei auch mehr auf die Spur zu kommen.
Ein Thema ist natürlich auch die Bibel. Sie versuchen sozusagen die biblischen Inhalte immer wieder auch neu zu buchstabieren, sage ich, jungen Menschen in einer zeitgemäßen Sprache, in einer saloppen, lockeren Aufmachung nahezubringen. Worum geht es Ihnen da?
Also mir ist es wichtig, dass junge Menschen einen Zugang zur Bibel finden, weil ich erlebe selber, dass die Bibel hochaktuell ist und dass ich eigentlich alle Themen, die uns heute beschäftigen, da schon vorkommen und dass da Antworten oder Vorbilder präsentiert werden, die uns sehr helfen würden. Und darum ist mir wichtig, dass ich das auch jungen Menschen zeigen kann. Tatsache ist aber, dass die Bibel, so wie wir sie heute kennen, mit der Einheitsübersetzung oder auch anderen traditionellen Übersetzungen, dass die halt mit einer Sprache daherkommt, die sehr alltagsfern ist. Also die hat mit unserem Leben sehr wenig zu tun und es braucht sehr viel an intellektueller Arbeit und auch sehr viel Bereitschaft, dass man sich darauf einlässt. Und ich versuche diese Themen, diese Geschichten aus der Bibel, also zum Beispiel die biblischen Gleichnisse, in die heutige Zeit zu übertragen und überlege mir dabei, wo würde dieses Gleichnis heute stattfinden? Also wie könnte man das Gleichnis im Supermarkt erzählen? Also worum geht's da? Und merke dann schon beim Schreiben, dass ich dem Thema der Geschichte und der Aussage der Geschichte ganz neu auf die Spur komme und dass die Brisanz für mich selber, obwohl ich die Geschichte in- und auswendig kenne, plötzlich ganz neu sichtbar wird. Dann, wenn ich die Geschichte den Jugendlichen erzähle oder zum Lesen gebe, dass sie dann plötzlich meinen, hey, da geht's um mich, das habe ich schon so erlebt. Oder ich kenne eine Freundin, die hat genau dieses Problem. Und die merken dann oft gar nicht, dass es ein biblischer Text ist. Das erfahren die dann, ich sag's dann auch meistens erst hinterher, um da nicht irgendwelche Vorurteile zu aktivieren. Und da erlebe ich oft, dass das Erstaunen ganz groß ist. Also die Jugendlichen haben oft das Gefühl, Bibel ist 2000 Jahre alt. Sind nette Geschichten, sind gute Geschichten, aber das ist nicht mein Leben, das da vorkommt. Und wenn man da den Transport macht oder das Update macht, um das so schön neudeutsch zu sagen, da merkt man plötzlich, nicht nur als Jugendliche, sondern auch als Erwachsener, dass das Bibel hochaktuell ist.
Haben Sie so etwas wie eine ganz besondere Bibelstelle, eine Lieblingsbibelstelle?
Also auch wenn das sehr abgedroschen klingt, aber für mich ist das Pfingstereignis, also die Bibelstelle, die mich immer wieder neu begeistert. Die Dynamik, die in diesem Text steckt, diese Bildsprache, die in diesem Text steckt, die finde ich gewaltig und die überrascht mich immer wieder neu. Ich würde mir wünschen, dass die Kirche diesen Text mehr entdeckt, sich mehr damit beschäftigt. Mir ist es auch wichtig, dass ich jungen Menschen diesen Text näher bringen kann, weil Da sieht man, was der Heilige Geist möglich macht, wie wichtig es wäre, sich dem auch mehr zu öffnen und mehr Mut zu haben, diese Kraft zuzulassen, Kreativität zu leben und Neues auszuprobieren. Und immer auch mit dem Wissen, dass das alles Risiko ist und dass man nicht weiß, was dabei herauskommt. Aber wenn die Jünger damals gezögert hätten, dann wäre wahrscheinlich nichts aus dem Glauben aus der Kirche geworden.
Da geht's um Geist und Begeisterung, um Fantasie. Wie würden denn Sie diese Pfingstgeschichte heute erzählen?
Also ich glaube, bei dieser Geschichte geht's jetzt gar nicht so, oder ist nicht die Hauptaufgabe, das jetzt neu zu erzählen oder mit einem ganz neuen Bild zu erzählen, sondern ich glaube, da ist es wichtiger, an der Sprache zu arbeiten. Also wenn ich in der Kirche sitze und mir wird dieser Text vorgelesen, dann zucke ich oft zusammen und denke mir, es kommt so monoton, so emotionslos rüber. Also von Energie ist da gar nichts mehr zu spüren. Und ich glaube, da müsste man einfach den Text, so wie er ist, nochmals neu übersetzen, also dynamischer machen, vielleicht als Rap einmal ausprobieren, um wirklich auch akustisch und auch von der Tonalität her sichtbar und hörbar zu machen, was da abgeht. Also dass da wirklich etwas in Gang setzt, dass da eine Energie freigesetzt wird, die alle Grenzen und alle Ketten sprengt. Ich glaube, das Bild, das hat nach wie vor Aktualität.
Wenn Sie die Botschaft des Pfingstfestes auf den Punkt bringen müssten, was würden Sie sagen? Worum geht's?
Wahrzunehmen, welche Kraft treibt mich an und zu was treibt mich die Kraft an. Und da nicht stehen zu bleiben und einfach wahrzunehmen, sondern diese Kraft auch positiv zu integrieren und das umzusetzen. Und auch Wege zu gehen, die vielleicht nicht so einfach sind, aber wirklich diese Kraft wertschätzend anzunehmen und einzusetzen und nicht einfach so verpuffen zu lassen.
Wovon ist denn da die Rede, von der Kraft Gottes, die sozusagen Menschen auch geschenkt wird? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Von der Kraft Gottes, vom Geist Gottes, der geschenkt wird, aber natürlich auch von Möglichkeiten, die geschenkt werden. Also, dass Gott mit uns unterwegs ist und immer wieder Möglichkeiten gibt, aufzubrechen, Neues auszuprobieren. Und gerade auch dort, wo man das Gefühl hat, da ist alles kaputt und am Ende, dass da ein Neuanfang möglich ist und dass auch Anfänge möglich sind, die vielleicht noch nicht bekannt sind, die vielleicht nicht der Regel entsprechen, sondern vielleicht auf den ersten Blick auch irritieren, erschrecken oder andere Menschen vielleicht auch herausfordern. Ich glaube, wir brauchen mehr Menschen, die so oder auf diese Weise unterwegs sind. Also in der Kirche, aber natürlich allgemein in unserer Gesellschaft. Ich erlebe oft, dass es zwar viele Ideen gibt, aber sie scheitern oft daran, dass es Menschen gibt, die den Mut haben und die Energie haben, diese Ideen auch umzusetzen. Das geht mir manchmal sicher selber so, dass ich denke, das könnte man machen und das sollte man machen und dann werde ich gelähmt von x Widerständen und rationalen Überlegungen. Ich merke dann selber, wie schwierig es manchmal ist, dagegen anzukämpfen. Aber ich würde mir wünschen, dass da mehr Mut vorhanden ist und dass auch Kirche und gerade Menschen in der Kirche, die mit Jugendlichen zu tun haben, ihnen dieses Grundbewusstsein oder diesen Grundtenor mitgeben und ihnen aufzeigen, dass sie es in der Hand haben, etwas zu verändern und selbst wenn vorher 100 andere Menschen gescheitert sind, dass sie vielleicht das Entscheidende machen, dass eine Änderung herbeiführt.
Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checkt. Wer
passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem Essen an, ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum, ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu. Eine ganz besondere Mission, lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Sie hören die Sendung Über Gott und die Welt heute mit dem Schweizer Theologen, Journalisten und Autor Stefan Sieg. Er schreibt vor allem Bücher für junge Menschen, Bücher, die das Leben mit seinen Höhen und Tiefen zur Sprache bringt und die Antworten aus dem Glauben anbieten. Gleich in mehreren Büchern beschäftigt sich Sieg mit der Firmung und der Frage, was mit der Kraft von oben, dem Heiligen Geist, denn gemeint sein könnte. In diesem Zusammenhang plädiert der Theologe dafür, nach neuen Mitteln und Wegen der Vorbereitung zu suchen und das Firmalter anzuheben.
Also ich glaube nicht, dass das Alter das einzige Kriterium ist. Also das weiß ich selber, wie ich mit 12 oder mit 13 war und meine Mitschüler, hat jeder einen anderen Entwicklungspunkt. Aber ich glaube schon, dass man mit Jugendlichen, die 17 oder 18 sind, viel intensiver arbeiten kann, Themen viel vertiefter angehen kann, als wenn man mit 12- oder 13-Jährigen zu tun hat. Für mich soll Firmung eine bewusste Entscheidung eines Menschen sein, die jemand selbstständig fällt und sich gut überlegt, warum mache ich das und was will ich auch nachher damit machen. Also Firmung ist ja nicht ein punktuelles Ereignis, das dann einfach abgehakt wird, sondern es hat ja auch mit einer Lebensentscheidung zu tun oder einer Lebenswende. Da glaube ich schon, dass man da mit 12 und 13 wahrscheinlich noch etwas zu jung ist, um das ganz für sich zu entscheiden. Ich komme aus dem Bistum St. Gallen, da wird seit einigen Jahren Firmung ab 18 gelebt und man macht eigentlich sehr positive Erfahrungen damit. Ich bin immer wieder in solchen Pfarreien zu Gast und darf Workshops geben bei solchen Firmengruppen und da erlebe ich wirklich, was das an neuer Energie auch freisetzt und wo man plötzlich auch merkt, wie man heute in der Kirche mit jungen Menschen arbeiten kann und was dann auch von ihnen zurückkommt. Und deshalb denke ich, ist das für mich ein wirklich guter Weg, ein kreativer Weg und hat dann auch sehr damit zu tun, ich nehme andere Menschen ernst und es ist mir wichtig, dass sie sich für oder dagegen entscheiden können.
Sie sind mit vielen jungen Menschen im Gespräch. Was sagen die? Warum tun sie sich denn mit der Institution Kirche, teilweise auch mit dem Religionsunterricht, so schwer?
Es sind natürlich verschiedene Gründe. Es sind so die Standardthemen, die in den Medien immer wieder durchgearbeitet werden, wie Zölibat und Stellung der Frau und so. Also Standardthemen, die oft kommen. Da merke ich aber schon, dass es oft auch nur Phrasen sind. Also es ist ja nicht so nah an den Jugendlichen dran. Was sie stört oder was sie nervt, um jetzt in ihrer Sprache zu bleiben, ist schon, dass das Kirche sehr selten mit ihnen zu tun hat. Also wenn wir den Gottesdienst anschauen, da werden Erwachsene angesprochen, da wird Musik für Erwachsene gemacht, da werden Themen behandelt, die sich an Erwachsene richten. Um Jugendliche geht es da kaum. Man kann jetzt zwar sagen, okay, wir haben unsere Jugendgottesdienste, aber das sind ja meistens nur ein paar wenige. Und wenn man schaut, wofür werden unsere Ressourcen in der Kirche heute investiert, dann führt die Jugendarbeit immer noch ein Schattendasein. Also sind die Sprache, die Jugendlichen nicht erreicht. Es ist sicher auch die Ansprache, die Jugendlichen nicht erreicht. Also die Frage, welche Kanäle, welche Medien werden genutzt, um Jugendliche zu erreichen. Ich höre immer noch, bei Veranstaltungen kommen Erwachsene auf mich zu und fragen, was müssen wir machen, um Jugendliche wieder in die Kirche zu holen? Und da werde ich immer dann leicht aggressiv und sag dann wirklich, müssen wir das? Ist das unser Ziel? So nimmt man Jugendliche, glaube ich, nicht ernst. Also für mich wäre wirklich die Frage, was kann oder soll Kirche anbieten, was brauchen Jugendliche von uns? Und da ist vielleicht nicht der klassische Sonntagsgottesdienst das richtige Angebot, sondern vielleicht braucht es Seelsorge im Chatroom oder vielleicht brauchen sie jemanden, der auf YouTube Videos macht zu religiösen Themen. Für uns Erwachsene mag das vielleicht etwas schrill erscheinen, aber für Jugendliche ist das Alltag. Und ich bin oft neidisch auf Jugendmedien, weil die das wirklich toll machen, die haben Ressourcen dafür und erreichen junge Menschen. Natürlich geht es da auch oft um Unterhaltung, die sind mit anderen Inhalten beschäftigt, das ist klar. Aber sie wissen, wie man junge Menschen ansprechen muss und man sieht es auch aufgrund der Einschaltzahlen, dass das funktioniert. Ich glaube, solange Kirche da nicht präsent ist oder nur wenig präsent ist, hat sie einfach ihre Chancen verspielt.
Geht es im Letzten vor allem um eins, auch um Begleitung von jungen Menschen in ihrer jeweiligen Situation, im Alltag, in ihren alltäglichen Problemen?
Es geht um Begleitung. Also ich nehme wahr, dass Jugendliche sich oft sehen nach solchen Lebensbegleiter, nach einer Art Coach, die oder der für sie da ist, an den sie sich wenden können. Das muss vielleicht nicht unbedingt einmal der große Experte sein oder der große Theologe, der auf alle hochkomplizierten Fragen gleich eine Antwort hat, sondern jemand, der ihnen zuhört und sie ernst nimmt. Das ist eine Tatsache. Wir kommunizieren heute so oft und ständig miteinander, also online und per WhatsApp mit dem Smartphone. Wir sind ständig in Kontakt mit Menschen, aber ich glaube, es gibt zu wenig, die uns zuhören, die ein offenes Ohr haben und auch bereit sind, mal länger zuzuhören oder auch mal zuzuhören, wenn dann eben nicht die coolen und lustigen und spannenden Themen kommen. Und da wäre Kirche mit ihrem Seelsorgeangebot nach wie vor gefragt. Das bedingt aber auch, dass wir unser Gegenüber ernst nehmen und nicht nur als Patienten sehen, die wir behandeln müssen, sondern als Gegenüber sehen, in denen auch Gottesbegegnung stattfindet. Also ich versuche wirklich sehr konsequent zu leben, dass vieles, was von Jugendlichen kommt, für mich wichtig ist. Also es ist nicht nur so, dass ich ihnen etwas bieten kann, sondern sie bieten mir sehr viel. Und ich bin gerade in der Schweiz mit einem Jugendmedienprojekt gestartet, wo ich zusammen mit Jugendlichen etwas mache und Jugendlichen wirklich auch möglichst viel Freiraum geben möchte, das Projekt nach ihren Möglichkeiten, nach ihren Ideen zu gestalten und umzusetzen. Ich bin beeindruckt, wie viele Ideen von ihnen kommen, ohne da jetzt groß zu steuern und zu sagen, was darf man nicht, was ist spannend, was nicht, dass sie da sehr viel reflektieren und dass da von ihnen schon sehr viel Bewusstsein für Wesentliches und für Banales vorhanden ist. Das ist für mich dann wieder eine Schule. Also ich gehe da oft auch bei Jugendlichen in die Schule und lerne von ihnen neu, wie gehe ich mit dem Leben um, wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Grundhaltung, die in der Begleitung von Jugendlichen erforderlich ist. Ich merke schon, dass Kirche Jugendliche noch viel zu wenig integriert. Also sie werden immer noch als Konsumenten betrachtet, als Objekte betrachtet, aber man nimmt Jugendliche immer noch zu wenig ernst. Also Paradebeispiel, Jugendliche dürfen vielleicht mal für den Gottesdienst die Fürbitten formulieren, dann werden sie anschließend zensiert und nochmals bearbeitet, aber als O-Ton traut man sie nicht so im Gottesdienst vortragen zu lassen und das ist für mich eine Todsünde, weil das Signal, das wir damit aussenden, ist, wir nehmen euch noch nicht ganz ernst und wir müssen euch verbessern. Und da plädiere ich wirklich dafür, dass man Jugendliche so nimmt, wie sie sind, sich auch von dem, was von ihnen kommt, auch inspirieren lässt.
Ist es insgesamt auch so, dass junge Menschen heute in einer ziemlich komplexen Gesellschaft nicht nur Orientierung suchen, sondern auch Ermutigung, dass sie auch bestärkt werden wollen auf ihrem Weg?
Sie suchen Ermutigung, sie suchen Bestätigung und sie suchen auch, wie soll ich sagen, sie sehen sich nach jemandem, der sie annimmt und wahrnimmt, ohne sie zu beurteilen. Also Problem ist ja, dass junge Menschen heute schon sehr früh in dieser Leistungsmaschinerie drinstecken und sie werden nach Noten beurteilt und es entscheidet sich schon in der Grundschule, wie es weitergeht und alle sind da ständig unter Druck und da sind die Jugendlichen ständig drin. Und ich glaube, da könnten wir als Erwachsene und gerade auch Kirche so das notwendige Korrektiv sein, um Jugendlichen zu zeigen, es geht nicht nur um Leistung, es geht nicht darum, wie viel du nachher verdienst, welche Ausbildung du abgeschlossen hast und wehe, du musst mal eine Klasse wiederholen. Also wirklich auch aufzuzeigen, dass es im Leben wichtigere Dinge gibt.
Dein Kopf ein Karussell und alles dreht sich irgendwie zu schnell. Die Straßen sind leer und du bist es auch, als wäre das Leben, das hier einmal war, verbraucht, als ob dort in der Ferne ein weiterer Stern wäre, der wie du so einsam scheint. Doch da sind weit über tausend, denen geht es genauso. Du bist nicht allein, da sind Millionen Lichter in der Welt, Milliarden Farben, sie leuchten so hell, Millionen. Du spürst, wie du rennst, den Regen auf deiner Haut. Durch deine Adern fließt Strom, du warst noch niemals so gut gelaunt, als ob dort in der Ferne noch mehr von dir wären. Sie ziehen dich magnetisch an, all die Sterne da draußen, die den Nachthimmel aufsehen. Wir gehören zusammen, da sind Millionen.
Millionen Lichter, einer der Hits der österreichischen Liedermacherin Christina Stürmer. Auch von ihren Liedern und Texten lässt sich Stefan Sieg inspirieren, genauso wie von interessanten Filmen oder Büchern. auch der Bibel. Der 41-Jährige lebt zwar aus dem Glauben und betet regelmäßig, mit der Institution Kirche hat aber auch er so seine Probleme, wie er offen und ehrlich gesteht.
Also für mich ist Spiritualität schon etwas Zentrales, also gehört zu meinem Alltag. Also das Gebet ist mir sehr wichtig, also am Morgen und am Abend oder auch wenn ich unterwegs bin, ab und zu im Zug oder egal in welcher Situation ich gerade bin. Ich muss sagen, da bin ich ganz ehrlich, und auch wenn ich Theologe bin und mich gut mit Liturgie und mit Liturgiegeschichte auskenne, bin ich immer noch auf der Suche. Also ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst und versuche wirklich verschiedene Formen von Spiritualität kennenzulernen, merke aber immer, dass die gelebte Vielfalt heute doch, also bei uns in der Schweiz, nicht so groß ist. Also es gibt so ein Standardprogramm, und dann gibt's schon noch so gewisse experimentelle Dinge. Aber ich würde mir wünschen, dass da mehr gemacht wird. Und ja, das wäre vielleicht auch etwas, das ich dann in Angriff nehmen müsste oder wo ich mich da auch aktiv mehr einbringen müsste. Aber ich bin da auf der Suche. Und weil mir Sprache so wichtig ist, achte ich natürlich auch im Gottesdienst sehr auf Sprache. Und da ist es manchmal auch schwierig abzuschalten. Und gerade wenn mich ein Text ärgert oder wenn ich merke, man hätte das anders sagen können, da passiert dann sehr viel an Widerständen in mir drin. Und ich habe auch schon gelernt, damit umzugehen und das auszublenden. Aber das ist natürlich etwas, wo man dann immer wieder neu konfrontiert wird und auch versteht, warum manche Menschen nicht mehr in die Kirche gehen und sagen, ich fühle mich hier nicht angesprochen. Selbst mit dem nötigen Fachwissen merke ich, dass mich die Sprache oft nicht erreicht.
Wenn Sie beten, zu welchem Gott beten Sie?
Für mich ist wirklich das Bild vom barmherzigen Vater eigentlich sehr zentral. Also Gott ist für mich ein Ansprechpartner, an den ich mich immer wenden kann, an den ich mich auch mit allen Anliegen wenden kann, unabhängig, wie ich gerade drauf bin. Da merke ich auch, dass ich mich da wie aus einem Korsett befreien muss. Also in so einem klassischen Religionsunterricht, in der Katechese, Erstkommunionvorbereitung, da lernt man ja wirklich oft, also es war früher so, vielleicht ist es heute etwas anders, eine sehr enge Form des Gebetes, also sehr standardisiert, mit klarer Formel, lieber Gott, am Anfang und am Schluss kommt Amen. Das muss auch immer irgendwie gleich klingen, und wehe, man formuliert ein Gebet mal total wütend oder sauer, das geht doch irgendwie nicht. Da habe ich gemerkt, ich musste mich hier aus einem Korsett befreien, und da habe ich vielleicht durch meine Jugendgebetbücher auch wie mich neu mit dem Gebet beschäftigt und gemerkt, welche Freiheit im Gebet steckt und welche Vielfalt im Gebet steckt. Also ich kann so beten, wie mir der Schnabel gewachsen ist, und ich kann Gott so ansprechen, wie es für mich stimmt, und ich kann da wirklich alles thematisieren. Da versuche ich mich selber auch immer wieder neu zu inspirieren und auch neue Gebetsformen auszuprobieren. Also ich habe mal gemerkt, man kann auch ganz kreativ beten, also sich mal auch schriftlich ein Gebet zu notieren. Es muss nicht nur mündlich und stumm sein, sondern man kann auch mal ein Gebet aufschreiben oder vielleicht auch mal eine Gebetsliste zu machen, also mal eine Aufzählung. Wofür bin ich Gott dankbar? Eine Liste. Und erst aufhören, wenn einem nichts mehr einfällt. Oder ein Gebets-ABC, also mal sich zu überlegen, finde ich für jeden Buchstaben etwas, wofür ich Gott dankbar bin. Da merke ich selber, wie mich Beten plötzlich neu, wie ich einen neuen Zugang zum Gebet finde und wie ich auch viel bewusster mein Leben lebe und meine Umgebung und meinen Alltag viel bewusster wahrnehme. Darin vielleicht auch andere Menschen viel respektvoller begegne und auch Gott natürlich öfter begegne.
Wir kommen langsam zum Schluss. Wird man morgen noch glauben?
Man wird glauben, auf jeden Fall. Wie dieser Glaube gelebt wird, das weiß ich nicht. Und welche konkreten Formen, mit welchen konkreten Formen das gemacht ist, ich glaube, das müssen wir alle noch entwickeln.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendezeit angekommen. Stefan Sieg, darf ich weiter viele gute Ideen wünschen, einen guten Draht nach oben und zu den jungen Menschen. Es braucht Menschen wie ihn, die Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen, das Gespräch mit ihnen suchen, sie mit ihren Fragen und Anliegen ernst nehmen und sie ermutigen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und positiv zu gestalten. Auch sein jüngstes Buch versteht sich als Orientierungs- und Entscheidungshilfe im Alltag. Es trägt den Titel Firmung for Future und lädt junge Menschen zum Träumen und Nachdenken über eine faire Zukunft ein, wie es im Untertitel heißt. Es ist im Tirolier Verlag erschienen. Danke für das unkomplizierte, aufschlussreiche Gespräch. Danke, dass Sie wieder zugehört haben. Sie können die Sendung wie immer im Internet nachhören, als Radio Tirol Podcast unter sound.orf.at. Lassen wir Angst und Mutlosigkeit hinter uns, wie das die Freundinnen und Freunde Jesu zu Pfingsten in Jerusalem getan haben. Lassen wir uns den Glauben an das Gute und eine gute Zukunft nicht nehmen.
Mit Peter Jungmann über Gott und die Welt. Spirituelle Impulse in Radio Tirol.
Besser informiert. Die ORF Weltnachrichten. Es ist 20 Uhr.
Verwirrung um Ende von Reparaturbonus. Pate sind in Legnano, zahlreiche Österreicher mit Alkoholvergiftung im Spital. Die Nachrichten mit Paul Kerker. Nach dem abrupten Ende des bundesweiten Reparaturbonus für Elektrogeräte und Fahrräder herrscht Unsicherheit. Der Wiener Reparaturbonus läuft weiter, allerdings hat er eine andere Funktion. Thomas Kickinger berichtet.
Die Meldung hat zuletzt für Verwirrung gesorgt. Die Mittel für den bundesweiten Reparaturbon sind erschöpft. Er hat Elektrogeräte und Fahrräder umfasst und ist unter anderem mit Geldern aus der EU gefördert worden. In Wien gibt es allerdings einen anderen Bon. Mit ihm soll die Nutzungsdauer von Gegenständen verlängert werden. Über 50.000 Bons sind seit Beginn des Förderprogramms bearbeitet worden. Stofftiere, Möbel, Schuhe, Kleidung und Musikinstrumente, um nur einige zu nennen. Damit ist laut Stadt Wien rechnerisch so viel CO2 eingespart worden, wie ebenfalls rechnerisch ein 240 Hektar großer Wald pro Jahr speichern kann. Das Budget für den Wiener Reparaturbon ist bis ins Jahr 2027 auf 1,2 Millionen Euro festgelegt worden. Wann es wieder den bundesweiten Reparaturbon geben wird, ist offen. Von der Bundesregierung hat es zuletzt geheißen, dass es noch heuer sein soll.
Heute hat es den bisher größten Verkehrskollaps in Salzburg gegeben. Die Autos haben 46 Kilometer lang gestaut. Von Golling in Salzburg auf der A10 der Tauernautobahn bis fast zum Chiemsee in Bayern. Ausgelöst wurde der Rekordstau durch das verlängerte Pfingstwochenende und die Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn. Am Nachmittag hat sich die Lage gebessert. Ganz dürften sich die Staus in der Nacht oder in der Früh auflösen. Nach der umstrittenen Mobilisierung sind die ersten 300 Soldaten der US-Nationalgarde im Raum Los Angeles angekommen. Das US-Militär teilt mit, weitere Teile einer Infanteriebrigade seien unterwegs. Präsident Donald Trump hat angeordnet, mindestens 2000 Nationalgardisten nach Kalifornien zu schicken. Sie sollen Proteste gegen die Abschiebung von illegal eingereisten Migranten verhindern. Es ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass ein US-Präsident die